Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Wahlstudio.
Ulf Poschert, den Chefredakteur von Welt, Welt am Sonntag und auch vom Fernsehsender Welt. Schönen guten Abend, Herr Poschert.
Guten Abend.
Herr Poschert, das Wahlergebnis, hat das eine Aussage für Sie, eine klare?
Ja, das heißt, Rezo hat die CDU zerstört. Oder war es vielleicht doch Angela Merkel und Armin Laschet? Die CDU liegt in Trümmern. Schlechter Wahlkampf, mittelmäßiger Kandidat und ein schlecht geführtes Konrad-Adenauer-Haus haben wirklich ein beispiellos mieses Ergebnis eingefahren. Die SPD hat mit ihren bescheidenen Möglichkeiten das Beste rausgeholt. Ich glaube, es ist das Verdienst von Olaf Scholz und Lars Klingbeil. Und die Grünen sind trotz der Nonstop-Propaganda fast aller Medien einfach da wieder gelandet, wo sie niemand so vermutet hätte, nämlich irgendwo als eine größere, kleinere Partei. Ja, und das sind schon bemerkenswerte Ergebnisse. Und jetzt muss man sehen, was man daraus macht.
Dann fangen wir mal bei Ihrer Einschätzung bei der Union ein. Und Armin Laschet, würde mich interessieren, was meine anderen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner dazu denken. Oder vielmehr nochmal an Sie die Nachfrage, Herr Poschert, erstmal. Heißt das, Armin Laschet sollte eigentlich lieber schneller als langsamer zurücktreten von seiner Position?
Kann er ja nicht, weil wenn die Koalitionsverhandlungen losgehen, die sind ja weiterhin offen. Und wenn die CDU sich jetzt auch noch in diesem Moment da selbst entleibt und ihren Parteivorsitzenden zum Rücktritt nötigt, dann wäre die Ampel praktisch damit gesetzt. Ich glaube, die Stimmen sind noch nicht ausgezählt, aber man muss schon sagen, ich kann mich nicht erinnern, eine ähnlich glücklose und in inhaltlichen Fragen konturlosere Kampagne als die der Union. Ja, ich habe sie nicht in Erinnerung.
Friedrich Küppersbusch, Ihre Einschätzung, sollte Armin Laschet eigentlich gar nicht lange über diesen Wahlabend hinaus noch im Amt sein?
Guten Abend, Herr Poschert.
Hi.
Hi. Ich habe eben gesehen, diese wahlabendtypische Kompetenztapete, vor denen dann geschlagene oder siegreiche Kandidatinnen und Kandidaten auftreten. Wir nennen uns vor 4 Jahren, dass der erstrahlende Held Christian Lindner mit einer Runde mit vielen Damen, ungewöhnlich vielen Damen für die FDP auftrat. Und diesmal war es also Armin Laschet und hinter ihm standen Ziemiak, Grütters, Laumann, Silvia Breer und tatsächlich auch Angela Merkel. Bei Laumann wird, glaube ich, die Frage aufgemacht, naja, wenn der auf einem Foto mit Laschet steht, dann kann er gerade in Düsseldorf nicht putschen. Das ist eine gute Nachricht, die schlechte Nachricht. Wer zum Teufel regiert dieses Bundesland ab Montag? Also Laschet hat gesagt, er geht nach Berlin, er hat irgendwie eine Art Notbremse gezogen. Was danach ist, darüber reden wir jetzt einfach mal nicht. Und dieses Bundesland, was größer ist als Belgien und mehr Einwohner hat als Holland, darf sich also ab Montag dazu beglückwünschen, in zumindest christdemokratiefreie Anarchie zu verfallen. Und das Weitere, vielleicht können Sie das besser deuten als ich, aber ich finde dieses Sortiment von Menschen, die sich da noch zu Laschet bekannt haben, jetzt nicht den vollen Rückhalt einer Partei, die wahrscheinlich ja von Hans-Georg Maaßen bis irgendwo Mitte links geht.
Ja, also ich glaube, dass die Begeisterung über seinen Wahlkampf, wir haben ja viel und oft on und off the record mit Wahlkämpfenden aus der Union, inkludiert die CSU, gesprochen. Und so ganz große Laschet-Fans hat man eher vereinzelt angetroffen, ja.
Also ich frage mal hier salomonisch Nora Bosson bei mir im Studio, wenn Sie das so hören, was die beiden Herren sagen, Poschert und Küppersbusch, und generell diese Lage so insgesamt betrachten, kann ein solcher Armin Laschet, können Sie sich das vorstellen, dass er dann am Ende vielleicht doch sogar Bundeskanzler ist, so angeschossen und so hinterfragt?
Also ich habe mich in den letzten Jahren daran gewöhnt, dass ich mir alles vorstellen kann, zumindest, dass ich keine Vorstellung ganz ausschließen würde. NRW ist ja auch dafür bekannt, dass sie mit dem Karneval, mit Anarchie schon so ein bisschen sich auskennen. Also so ein paar Tage im Trubel werden sie überstehen. Was mit Armin Laschet war ja vorher schon einfach ein sehr angeschlagener Kandidat. Er hat sich irgendwie durchgesetzt, ob das Durchsetzen wirklich das Glücklichere war oder ob es nicht eher so eine umgekehrte Angela Merkel-Edmund Stoiber-Wiederholung war und er dann als der Verlierer und natürlich Markus Söder dann letztendlich als der Gewinner rausgehen wird. Das ist die große Frage. Ich glaube, dass die Personalie Armin Laschet vielleicht gar nicht mehr die entscheidende ist, sondern dass man eher darüber reden sollte oder sich fragen sollte, wer wird es denn in der CDU, CSU? Wer übernimmt da die Führungsrolle?
Ulf Poschert, Sie haben normalerweise gute Kontakte auch mit der Welt. Robin Alexander, Ihr Autor, ist ja bestens vernetzt. Haben Sie schon eine Antwort auf diese Frage?
Nö, also ich glaube, ich würde nur mal zur Ehrenrettung von Laschet als Ministerpräsident, hatte ja verglichen mit dem Katastrophenregierung von Rot-Grün davor einen eher ziemlich guten Job gemacht. Und insofern glaube ich, er ist so das klassische, die klassische Tragödie eines Mannes, der eigentlich in dem Amt des Ministerpräsidenten praktisch seine ideale Schuhgröße gefunden hat, aber der dann irgendwie aus welchen Gründen auch immer geglaubt hat, es müsste noch mehr sein. Und was die Nachfolge in der Union betrifft, also es gibt ja zwar nicht so viele, aber es gibt ja einige eher talentierte, jüngere Leute, zu denen ich ja vor allem Carsten Linnemann zählen würde. Das ist eigentlich der klügste und auch ordnungspolitisch und von seinem Wertekanon und aber auch von der Modernität jemand ist, der die Partei sicherlich weiterentwickeln kann und aus diesem Merkelschen alles ist möglich, was eigentlich totale Indifferenz bedeutet, fast befreien oder erlösen kann. Ich meine, Jens Spahn ist jemand, der mehr kann als das, was er in Corona gezeigt hat. Und sicherlich gibt es den einen oder anderen noch CDU-Ministerpräsident, der da auch an Bord mitreden will. Da höre ich immer wieder, dass das sächsische Ministerpräsident ein Kandidat wäre für mehr. Aber wir müssen, glaube ich, jetzt heute Abend nicht die CDU-Nachfolge klären, weil das Ergebnis ja noch offen ist. Und wie gesagt, wenn es dann am Ende reicht, für Laschet als Kanzler für eine Jamaika-Koalition, wenn sich die Grünen und die FDP, und es deutet sich ja an, das ist zumindest, glaube ich, auch so ganz stark der Zug von Robert Habeck, sich eigentlich mit Lindner zusammenzusetzen und zu überlegen, was wollen wir denn eigentlich, um uns aus der Apathie der alten großkoalitionären Status Quo-Politiker zu befreien, was geht denn da, was können wir denn vereinbaren, um Ökologie und Ökonomie, um Nachhaltigkeit und Digitalisierung, wie die ganzen Buzzwords heißen, wie kann man das miteinander verknüpfen? Und dann überlegen wir uns, Grüne und Gelbe, gemeinsam, wie es gehen kann. Und das fände ich eigentlich an so einem gemischten Abend sozusagen die interessanteste Option. Wäre zumindest mal was Neues.
Friedrich Küppersbusch, an diesem gemischten Abend, Ihre Einschätzung nach dem, was wir alles über Armin Laschet gehört und gesagt haben, ist das denkbar für Sie, dass er am Ende doch noch Kanzler werden könnte mit diesem Ergebnis?
Ja, so wie das jetzt diskutiert worden ist, verlockt es natürlich zu sagen, die Lage ist dermaßen aussichtslos, dass überhaupt nur ein Armin Laschet noch sagen könnte, wartet mal ab, der lustige Onkel aus Aachen hat da noch eine Idee, die printen für alle und dann wollen wir mal reden. Also dieses rheinisch-fröhlich-joviale, mit dem der dann doch die Leute ein bisschen, ja, ich sag nochmal, besoffen reden kann, das ist schon auch ein besonderes Talent und die Station seiner Karriere, ein völlig für aussichtslos gehaltener Wahlkampf gegen Rot-Grün in Düsseldorf, den er am Ende gewonnen hat, man sich die Augen rieb und sagt, Moment, wieso? Und der war doch eigentlich alles klar, dass das immer so weitergehen würde in Düsseldorf. Die ja dann wirklich fast zu Ende verlorene Auseinandersetzung in der CDU, erst um den Vorsitz, dann gegen Söder, um die Kanzlerkandidatur. Also offenbar ist das so sein Heimspielterrain, 0-8 hinten zu liegen und dann erstmal so richtig anzufangen. Ansonsten war eben die Berliner Runde... Das war schon der offene Kontakthof der Polyamorie. Also es gibt zwar keine Piraten mehr, aber Polyamorie gibt es immer noch in der Politik. Herr Lindner sagte, er fände es irgendwie auch gut, jetzt mal mit den Grünen zu reden vorab, weil sie beiden es ja doch am Ende entscheiden müssten. Frau Baerbock sagte, super, können wir machen, aber der Robert muss dabei sein. Und dann würden also die Dreie offenbar dann reden, ob sie jetzt eher Olaf Scholz oder Armin Laschet den Apfel des Paares zuwerfen. Das war eine bemerkenswert offene Runde, wenn man sich an die Saalschlachten erinnert, die es früher in diesem Format oder in dem Vorformat Elefantenrunde mal gegeben hat, dann waren sich da alle sehr einig. Die allermeisten hatten übrigens auch völlig überraschend die Bundestagswahl gewonnen, bis auf die Linkspartei, also das konnte die nicht mehr gerade lügen, hat sie auch nicht versucht. Selbst die AfD hatte die Bundestagswahl gewonnen, das war erfrischend.
Tja, so viel Realismus bei den Linken. Friedrich Küppersbusch hier bei uns im Wahlstudio von Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Einschätzung, sage an dieser Stelle schon mal Tschüss zu Ihnen und rufe auf Volker Findhammer bei Infratest DIMAP. Der hat nämlich neue Zahlen. Und vor allem in Berlin gibt es Bewegung, also Abgeordnetenhaus.
Jakobinian Frenzel, aber fangen wir mal mit der Bundestagswahl an. Ihre Diskussion hat es ja schon gezeigt, die Farbenlehre lässt dort zumindest vieles zu. Und es zeichnet sich im Moment aber ab, dass der leichte Vorsprung der SPD sich verstetigt. Die liegt jetzt bei 25,7% gegenüber 24,5% bei der Union. Und dieser Trend ist auch in den anderen Instituten dargestellt. Auch die Grünen verstetigen sich bei 14,3%. Das heißt also, all diese Koalitionsoptionen werden in den nächsten Tagen weiter durchgespielt werden müssen. Tatsächlich eine Veränderung gibt es in Berlin. Da lagen den ganzen Abend über, zumindest bis zur dritten Hochrechnung, die Grünen vorne an der Spitze. Jetzt hat sich das Blatt ein wenig gewendet. Jetzt kommt die SPD mit 22,7% der Stimmen leicht vor den Grünen, die nur noch auf 21,4% der Stimmen kommen. Das heißt, jetzt hat vielleicht dann doch Franziska Giffey das bessere Blatt in der Hand, um Koalitionsgespräche in Berlin zu führen. Aber auch das, ich glaube, das muss man an diesem Abend sagen, ist nach wie vor noch ein Zwischenstand und gewiss nicht das Endergebnis.
Vielen Dank, Volker Findhammer bei Infratest DIMAP für die Zahlen. Ja, ich will gerne nochmal die Debatte aufgreifen, die wir hier geführt haben. Ulf Poschardt von der Welt hat sich ja gewundert auch über das dann doch noch ganz gute Ergebnis der Grünen, Nora Bosson, und hat es zurückgeführt auch auf die große mediale Unterstützung, wenn ich ihn gerade richtig verstanden habe. Würden Sie das auch so sehen? Gab es die?
Also ich würde erstmal das Wort Propaganda zurückweisen. Mich hat es auch manchmal genervt, dass da sehr viele grüne Seifenblasen prominent platziert waren und dass es anfangs sehr wenig kritisch war. Aber das Wort Propaganda würde ich dann doch in anderen Gesellschaftsformen eher angesiedelt sehen. Da glaube ich, dass die Presse in Deutschland auch noch unabhängig genug ist. Auch wenn ich weiß, dass Ulf Poschardt sicherlich nicht der größte Fan der Grünen ist. Ich glaube, dass das Wahlergebnis der Grünen nicht da ist, wo es hätte sein können. Und das sehe ich auch anders als Frau Fröhlich. Ich glaube, dass der Klimaschutz und die Klimakatastrophe sehr zentral war bei vielen Wählerinnen und Wählern. Also ich glaube gar nicht, dass das so am Rand war, sondern es war am Ende wirklich der Zugewinn der SPD, als es um diese Frage, wer bezieht das Kanzleramt, ging. Und dass sich das dann einfach nochmal zugespitzt hat, dass Leute, die irgendwie mit Rot-Grün sympathisieren, dann in dem Moment, in dem Olaf Scholz vorne stand, eher die Stimme an Olaf Scholz gegeben hat. Da glaube ich, dass es, Annalena Baerbock hat Fehler gemacht, ich habe mich auch über einige geärgert, aber dennoch möchte ich ihr dann zumindest soweit doch den Rücken frei halten und sagen, sie hat jetzt auch nicht alles falsch gemacht und sie war schon auch immer wieder eine durchaus starke Politikerin. Sie hat ähnlich wie Armin Laschet eine Nummer zu groß sich die Kleidung bestellt. Sie war einfach noch nicht das Format für eine Kanzlerkandidatin, aber sie war eine gute Politikerin.
Ulf Poschardt, einverstanden?
Nö.
Hätte mich auch überrascht.
Also, ich finde, sie war eine gute Politikerin, damit bin ich natürlich einverstanden, weil es eigentlich auch ein sehr höfliches Tschüss war. Ich glaube, die Analyse, und das meine ich wirklich, die Medien müssen sich fragen, manche Leitartikler einst liberaler Wochenzeitungen müssen sich fragen, ob sie mit ihrem aktivistischen Stuss nicht den Leuten so sehr auf den Senkel gegangen sind. Dasselbe irgendwelche ARD-Themenwochen. Der unfassbare Hype von einer nur in Teilen auf dem Boden des Grundgesetzes wirklich so zu Hause fühlten Klimabewegung. Jetzt am Freitag nochmal die Berichterstattung, die Extras dazu. Diese unfassbare Parteilichkeit, die vollkommen grotesk war. Auch andere Hamburger Organe, die sich dann zum Teil auch offen zum Aktivismus bekannt haben. Das ist ein solcher Sündenfall für die Medien. Und entweder die arbeiten das jetzt auf oder aber die machen einfach so weiter und rennen einfach an weiten Teilen der Bevölkerung vorbei.
Aber Ulf Poschardt, mal kurz eingehakt an dieser Stelle, Ulf Poschardt, wenn wir auf Freitag schauen, da sind ja wirklich Zehntausende Schülerinnen und Schüler, jugendliche Menschen auf die Straße gegangen, darüber wurde berichtet. Wenn wir auf diesen Wahlabend schauen, Wählerwanderung, wir sehen, dass die Union zwei Millionen Wählerstimmen verloren hat in Richtung Rot-Grün. Dass die Union 2 Millionen Wählerstimmen verloren hat in Richtung Union. offenbar, vielleicht meinen die Leute das auch wirklich ernst.
Ja, ich sagte ja, aber also ich meine, wie gesagt, diesen Bias, den können wir jetzt immer und immer wieder diskutieren, dass es ihn gab. Das wird Ihnen jeder sagen, das sagen ja auch die klügeren Grünen, die sehen das Problematische daran. Wenn das am Ende so ist, dass es den Leuten so auf den Senkel geht und die sich so gepiesackt fühlen auch durch dieses immer wieder und Klima und nochmal über den Hungerstreik der vermeintlich letzten Generation, wenn diese grüne Narrative überall so durchgeprügelt werden, ich meine WDR-Quarks, das ist ja Realsatire, Heute-Show, dieser ganze Böhmermann gegen Autos, Vielfahrräder, dieser ganze Mist, ja, das wird man sich fragen, ob das hilfreich ist. Scheinbar ist es das nicht so. Und wenn wir eine Gesellschaft haben wollen, in der alle Teile der Gesellschaft sozusagen gewissermaßen gleichermaßen gehört und mit ihren Wünschen an ein anderes Land, in dem wir leben wollen, ein besseres Land, ein wohlhabendes Land, ein soziales Land, wie auch immer, dann muss man sich fragen, ob das so besonders glücklich geführt war in dem Wahlkampf. Und ich gebe das ganz authentisch, Sie merken es ja meiner Stimme an, einfach so weiter, dass ich das sehr unglücklich fand. Und das Bemerkenswerte ist, dass bei den Erststimmen lustigerweise 23% der Erstwähler haben FDP gewählt und 22% die Grünen. Also es gibt auch eine liberale Jugendbewegung, von der man aber in den Medien so gut wie nichts erfährt.
Nora Besson?
Das sehe ich auch ehrlich gesagt anders. Ich gebe Ihnen recht, dass es eine sehr starke Fokussierung auf grüne Themen gab. Aber ich glaube, dass das Thema Klimawandel nicht allein ein Thema der Partei Die Grünen ist. Und ich glaube, dass die Erstwählerverteilung, das finde ich sehr nachvollziehbar, weil sowohl FDP wie Grüne sind die aus einer gewissen Sicht progressiven Kräfte, die einfach etwas verändern wollen, die irgendwie mal wieder so ein bisschen Dynamik in dieses ganze Land reinbringen wollen. Deswegen halte ich es auch, finde ich, so schlecht, wenn jetzt erstmal Annalena Baerbock, Robert Habeck und Christian Lindner das sozusagen die Vorgespräche führen. Ich glaube, das ist das Konstruktivste, was wir gerade erhoffen können. Aber ich würde da doch mal die Kirche im Dorf lassen und ganz so dramatisch sehe ich die Zeitschriftenlandschaft nicht und die Medienlandschaft. Und dass die Heute-Show Satire ist, das würde die Heute-Show, glaube ich, von sich selbst auch so sagen. Und man muss nicht alles witzig finden von denen. Ja?
Die macht, es hat immer dieselben Punchlines. Es ist ja auch analysiert. Es ist also sozusagen ein. Ich finde es ja leider nicht mal witzig. Es ist einfach ein evangelischer Kirchentag minus die Pointen. Und ich sage einfach nur, man kann so weitermachen. Und wenn man sieht, am Ende wählen die Leute dann auch vollkommen unbeirrt das, was sie für richtig halten. Nur ich fände es an der Zeit nach diesem Wahlkampf und der zum Teil auch, wie soll man sagen, fast obsessiven Bearbeitung dieser Narrative, um mal das Thema Klima zu nehmen, gucken Sie sich doch mal an, was Quarks gemacht hat. Die haben dann Wissenschaftler gefragt, was ist denn das beste politische Lösungsansatz zur Klimapolitik? Und dann mussten die sagen, ja, es ist eigentlich von der FDP. Und dann hat die Quarks-WDR-Redaktion gesagt, ja, nee, denen glauben wir es nicht. Also voten wir die runter auf 5. Und dann waren wieder Linkspartei und Grüne vorne.
Ja, da kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht so viel zu sagen, weil das ja, das ist jetzt, das kann ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht verifizieren, ob das so stimmt. Aber ich glaube,
auf Twitter nachsehen.
Das schaffe ich jetzt nicht mehr in 2 Minuten, ehrlich gesagt. Aber zumal mein Handy ausgeschaltet ist. Aber ich glaube, Sie ärgern sich da auch ein bisschen, dass vielleicht Ihre Position da nicht im Mittelpunkt steht und in diesem Wahlkampf. Also das möchte ich jetzt auch mal ein bisschen zurückgeben, weil ich finde ich verstehe einiges, was Sie kritisiert haben, kann ich nachvollziehen, aber Sie sind so ein bisschen over the top, wenn ich das mal so sagen darf.
Nora Besson, Schriftstellerin hier bei mir im Studio, Ulf Broschert, der Chefredakteur der Weltgruppe, bei uns in der Leitung. Ich glaube, das kann man noch lange weiter diskutieren, aber ich freue mich, Herr Broschert, dass Sie sich so ausgiebig und intensiv mit öffentlich-rechtlichen Produkten beschäftigen. Ich freue mich vor allem, dass Sie Zeit hatten für uns heute Abend hier im Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank.
Immer gerne. Schönen Abend. Ciao.